Jetzt? Jawohl, ihr hört mich, wundervoll. Erstmal Andreas, vielen Dank für alles rein investieren in, und Zeit und alles drum und dran, was da dazu und viele Nerven, die das gekostet hat. Ich weiß es, ich habe es teilweise erlebt. Wir standen verzweifelt davor, bis wir dann alles so zum Laufen bekommen haben, Von daher sehr gut, vielen Dank. Ihr seht schon, heute ist ein bisschen was anders. Es ist noch nicht der erste im Monat und hier vorne steht Abendmahl. Wir haben das Kinderlied gesungen, die Kinder sind gerade runter und ich stehe hier vorne an der Kanzel und werde gleich predigen. Heute ist alles ein bisschen anders. Ich bete mit uns. Vater, wir kommen zu dir, dem Herrn der Herren, dem König der Könige. Und wir beten, Vater, dass du uns jetzt schenkst, dass wir wirklich hören können, dass alles jetzt abfällt im Namen Jesu, was auf uns liegt, was wir vielleicht mitgebracht haben. Wir legen es jetzt ab vor deinen Thron. Und Heiliger Geist, wir sagen dir, komm und führe du uns. Mach du unsere Herzen empfänglich. Öffne du unsere Ohren und Augen, zu sehen und zu hören und annehmen und aufnehmen zu können. Wir brauchen dich, wir brauchen deinen Dienst an unseren Herzen, in uns und in unserer Gemeinde. Amen. Also, ich bedanke mich erstmal bei dir, dass du mich heute so tief hast einblicken lassen in dein Leben. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Für mich war heute ganz besonders zu erleben, dass es auch sehr viele Parallelen gibt so zwischen unseren Glaubensrichtungen und unserem Leben. Gerade diese positive Herangehensweisen, dieses optimistische Bleiben, das fand ich total spannend. Wie viel man sich doch überschneidet und dass das einem hilft und Halt gibt, dass man an was glaubt. Jetzt ist die Königsfrage, wer hat den Satz gesagt und zu wem hat er den Satz gesagt? Ich habe uns ein Thema heute mitgebracht, was nicht einfach ist und was wir vielleicht gerne mal ausgrenzen wollen, nicht hören wollen, wahrhaben wollen. Und was in unserer Gesellschaft und unserer Kultur zur Seite gedrückt wird. Dieses Zitat, was ich euch mitgebracht habe, stammt von einer Pastorin. Okay, sagen die einen und sind trotzdem gespannt, ja, aber wer ist jetzt der andere Teil? Es gibt auf YouTube mittlerweile seit Anfang des Jahres einen Kanal der Basiskirche. Und das Ziel dieses YouTube-Kanals, dieser Videos, die dort veröffentlicht werden, ist es, Leute, junge Leute mit relevanten Themen und Lebensweisen zu erreichen. Und dort sind dann Pastoren und Pastorinnen unterwegs und machen sich auf und treffen sich mit Menschen unterschiedlichen Glaubens oder eben auch Unglaubens. Ich habe aus einem Video das Fazit, also den Abschluss zitiert und welches da heißt: Wie leben moderne Hexen? Also ich bedanke mich erstmal bei dir, dass du mich heute so tief hast einblicken lassen in dein Leben. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Für mich war heute ganz besonders zu erleben, dass es auch sehr viele Parallelen so gibt zwischen unseren Glaubensrichtungen und unserem Leben, gerade diese positive Herangehensweise, dieses optimistische Bleiben. Das fand ich total spannend, wie viel man sich doch überschneidet und dass das einem Halt gibt und hilft, dass man an was glaubt. Dieses Fazit zieht eine Pastorin, nachdem sie sich hat in verschiedene okkulte Rituale einführen lassen, einen Tag mit einer Hexe verbracht hat, dort aktiv an Ritualen teilgenommen hat, sich ihre Lebenstarotkarte gelegt hat oder legen lassen hat und am Ende wird sich feinartig bei der Hexe bedankt und man stellt schon fast nahezu begeistert fest, was ich eingangs erzählt und zitiert habe. ich das gelesen habe, beziehungsweise wo ich das gesehen habe, habe ich gedacht, Hilfe. Hier wird Kirche zum Steigbügelhalter für okkulte, satanische Praktiken. Schlimm und erschreckend. Unser Thema heute, das Okkulte und wir. Ich werde uns heute was zumuten. Und vielleicht auf manche Themen hinweisen, die wir nicht hören wollen. Als ich das Jahr gesehen habe und als ich gesehen habe, dass der 30.04. auf einen Sonntag fällt, wusste ich Anfang des Jahres, dass ich dort dieses Thema predigen werde. Und die ersten 4 Monate hat sich das Thema in mir bewegt. Und ihr werdet heute eine ziemlich straffe Essenz bekommen von dem, was sich da bewegt hat. Ich möchte mit uns starten und möchte mit uns mit Bibelstellen einsteigen. Zum Thema. Zeigen, was die Bibel über das Thema denkt. Eine Zauberin sollst du nicht am Leben lassen. 2. Mose 22, 17. Wenn in einem Mann oder einer Frau ein Geisterbefrager oder Wahrsagergeist ist, so sollen sie unbedingt getötet werden. Man soll sie steinigen, ihr Blut sei auf ihnen. 3. Mose 20, Vers 27. 5. Mose 18, 10 bis 12. Es soll niemand unter dir gefunden werden, der seinen Sohn oder seine Tochter durchs Feuer gehen lässt, oder einer, der Wahrsagerei betreibt oder Zeichendeuterei oder ein Beschwörer oder ein Zauberer, oder einer, der Geister bannt oder ein Geisterbefrager oder ein Hellseher oder jemand, der sich an die Toten wendet. Denn wer so etwas tut, ist dem Herrn ein Greuel. Und um solcher Willen, Greuelwillen, vertreibt der Herr, dein Gott, sie vor dir aus ihrem Besitz. Wenn wir die Bibelstellen hören, merken wir, Gott hat eine ziemlich klare Meinung. Und das ist nicht nur eine alttestamentliche Meinung. Im Neuen Testament, Galater 5, heißt es, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, werden noch ein paar Sachen gezählt. Und da heißt es, und dergleichen, wovon ich euch voraussage, wie ich schon zuvor gesagt habe, dass die, welche solche Dinge tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Gott macht mehr als deutlich, dass Zauberei, Okkultes, Geisterbefragung, Beschwörung und Ähnliches, dass es bei ihm nicht geduldet ist und nicht geduldet wird. Er verbietet es regelrecht. Und wir müssen verstehen, dass da, wo wir das in unserem Leben dulden, wir das Reich Gottes nicht ererben. Das heißt, die Kraft Gottes, das Reich Gottes, sein Leben wird sich in unserem Leben nicht entfalten und nicht zeigen. Und jeder, der jetzt hier sitzt, wird erstmal sagen, und warum sagst du uns das? Das ist doch logisch. Wissen wir, haben wir nichts mit zu tun. Für was das Thema heute? Okkultes in unserer Zeit, womit wir es zu tun haben. Harry Potter und der Stein der Weisen, das ist ein Buch, was Ende der 90er Jahre rausgekommen ist, in England geschrieben. Ist das zweitmeistverkaufte Kinderbuch der Welt mit 120 Millionen Auflagen. Die Bücher im Gesamten wurden bis jetzt, sind glaube ich 7 Teile, mehr als 500 Millionen Mal verkauft. In Sachsen gab es Zeiten, da stand das auf dem Lehrplan. Und Kinder sollten es lesen und sollten darin unterrichtet werden. Dankbarerweise haben sich dort Eltern aufgelehnt und haben gesagt, das machen wir nicht mit. Und es wurde wieder runtergenommen. In Deutschland ein Zitat von einem Pfarrer aus Chemnitz. In Deutschland gibt es mehr Geistheiler und Personen, die zahlreiche esoterische Praktiken anbieten und verkaufen, als Pfarrer, Pfarrerinnen und Gemeindeleiter aller Kirchen und Freikirchen zusammen. Die Esoterikbranche in Deutschland boomt. Bereits im Jahr 2011 betrug der Umsatz, der hierzulande mit Esoterik gemacht wurde, rund 25 Milliarden Euro. Man muss davon ausgehen, dass er seitdem stark gestiegen ist. Ein Publizist aus Heidelberg, Eike Wenzel, schätzte in einem Artikel der Welt von 2011 sogar, er würde bis 2021 auf rund 35 Milliarden Euro steigen. Heutzutage in unserem Land, was westlich aufgeklärt ist, erwarten viel, viel mehr Menschen Hilfe und Heil aus dem asiatischen Bereich als irgendwo anders her. Hinduismus und Buddhismus sind auf dem Vormarsch. Yoga, Akupunktur, Amulette, Kristalle, Buddha-Statuen, die schöne Winkekatze. Es kommt alles aus diesem Bereich und wird sich in die Wohnung gestellt oder wird dort hofiert, weil es Glück, Segen, Geld bringen soll. Und Menschen erwarten sich davon, dass sie gesegnet werden, dass was Gutes ausgelöst wird dadurch. Und das Spannende ist, gerade bei diesen ganzen Praktiken, die da teilweise aus dem asiatischen Bereich kommen, viele Leute sagen davon, ja, es hilft. Und damit ist es gerechtfertigt. Viele Menschen greifen auf fragwürdige medizinische Praktiken zurück mit diesem Satz, wer heilt, hat Recht. Da werden Medikamente eingeworfen, die nachweislich wissenschaftlich keine Substanz in sich erhalten. Und man muss sich fragen, warum die so gut wirken. Wenn man ein bisschen tiefer guckt, weiß man, dass die Dinge besprochen werden. Ich habe erlebt, das hilft. Ich war jetzt 3 Tage auf einer Konferenz seit Donnerstagabend. Und wir haben dort über viele Sachen gesprochen, über viele Sachen gehört. Und dort hat eine Frau erzählt, wie sie jahrelang von solchen Medikamenten ja von einem zum nächsten ist. Die hat sich dann eine richtige kleine Werkstatt aufgebaut und hatte dann ihre Schachteln, wo jedes einzelne Ding dort abgespeichert war und wo sie wusste, habe ich das, muss ich das nehmen. Und es hat geholfen. Sie hat gesagt, es hat geholfen. Das Problem war, dass sie mitbekommen hat, dass je mehr sie davon genommen hat, dass je mehr sie gebraucht hat und dass je mehr Krankheiten kamen. Ein was hat sie behoben, 5 neue Sachen sind aufgestanden. Diese Frau ist dann in der Depression gelandet, ist psychisch abgedriftet, lag nieder und durch viel Gebet und Freisetzung ist sie von diesen Dingen frei geworden. Ich habe erlebt, es hilft. Das Spannende ist, dass wir das in der Offenbarung lesen, dass am Ende der Zeit solche Dinge aufkommen werden. Offenbarung 13, 3 bis 4. Dort wird von dieser Szene mit dem Drachen und mit den verschiedenen Köpfen. Und ich sah einen seiner Köpfe wie zu Tode verwundet und seine Todeswunde wurde geheilt. Und die ganze Erde sah verwundert dem Tier nach und sie beteten den Drachen an, der dem Tier Vollmacht gegeben hatte. Und sie beteten das Tier an und sprachen, wer ist dem Tier gleich? Wer vermag mit ihm zu kämpfen? Der Drache gibt dem Tier Vollmacht und es wird geheilt. Offenbarung 16, 14, es sind nämlich dämonische Geister, die Zeichen tun und ausgehen zu den Königen der Erde und der ganzen Erdkreise. In der letzten Zeit werden auch dämonische Zeichen geschehen, die sich im Licht tarnen. Der Teufel wird als Engel des Lichts beschrieben in der Bibel, der sich im Lichtgewand zeigt, als wäre es ein guter Engel. Und er bringt Heil, Unheil und Verderben. Und dann heute der Tag. Im satanischen Kalender ist heute der Geburtstag Satans. An diesem Tag können oder werden 1 bis 25-jährige Mädchen geopfert. In der Walpurgisnacht regen sich nach dem Volksglauben die Geister und allerlei Zauber wirkt sich aus. In Würzburg, so sagt man, fährt der Teufel in einer prächtigen Kutsche durch die Stadt. Unterirdische Glocken läuten, die Saale fordert ihre Opfer. So rum. Der 1. Mai und die Nacht davor sind den Hexen preisgegeben. Haus und Hof müssen durch Schutzmittel gesichert werden. Jedoch, wenn es in der Walpurgisnacht regnet, gibt es ein gutes Jahr. wer mit einem körperlichen Schaden vor 11 Uhr an einem Kreuzweg, spannend, dass es ein Kreuzweg ist, teilnimmt, der lasse den Schaden dort und die Hexen nehmen ihn mit zum Brocken oder andernorts zum Blocksberg, dem Hexenberg. Der 1. Mai ist eigentlich im normalen Kalender, im katholischen Kalender, der Tag, der Gedenktag der heiligen Walpurgis. Es war eine Frau, die aus England kam, eine Missionarin, und diese Frau ist nach Deutschland gekommen und hat unglaublich viel Bekehrung, Evangelium nach Deutschland getragen. Die Mächte der Finsternis haben diesen Tag genommen und haben ihn umgeprägt. Wird auch Beltane genannt, der 30.04., 1. Mai. Und das ist der Beginn des Sommerhalbjahres in der okkulten Welt. Blut- und Feuerrituale finden dort statt. Es ist ein keltischer Festtag. Zeugungsrituale es ist ein großes Ding, wo Zeugungsrituale, wo Fruchtbarkeit zelebriert wird. Spannenderweise, und da kann man jetzt drüber lächeln oder kann sagen, das ist jetzt ein bisschen zu eng gesehen, spannenderweise, der Maibaum, der gestellt wird, ist nichts anderes als ein Phallus-Symbol, was verherrlicht wird mit einem Kranz. Wer jetzt nicht weiß, was ein Phallus ist, das ist der männliche Penis. Und das wird zelebriert und überall gestellt und es wird dargestellt, als wäre es was Wunderbares. Und an diesen Tagen spielt Vergewaltigung eine riesige Rolle in der geistlichen Welt. Der Großmeister, der Hohepriester im satanischen Bereich vergewaltigt Menschen, Frauen vor allen Dingen. Und der 30.04. zum 1. Mai ist die Nahtstelle zwischen den Jahreszeiten. Und da habe ich gelesen, auf einem dieser Plakate, wir verabschieden den Winter und begrüßen den Sommer. Genau das ist das, was im Keltischen und was in der okkulten Szene passiert. Deswegen wird dieser Tag gefeiert. Das Winterhalbjahr wird verabschiedet und das neue, das Sommerhalbjahr, das fruchtbringende Halbjahr, das wird willkommen geheißen. Wir sehen, wir leben in einer Gesellschaft, wir leben in einer Umwelt, wo wir nicht sagen können, Okkultes geht uns gar nichts an. Und jetzt ist ja die Frage, sind wir als Christen dort fein raus? Oder wie sollen wir mit solchen Sachen umgehen? Kann ich als Christ mit solchen Sachen beladen sein? Kann ich als Christ mir Dinge aufladen und mit Mächten gebunden sein, die es mir schwer machen, Jesus nachzufolgen? Okkultes und Christen. Interessanterweise, ich war diese Woche bei einem Besuch. Mir wurde gesagt, hey, wir müssen uns mal treffen. Ich habe ein bisschen was zu erzählen. Und dann haben wir über drei Sachen gesprochen. Und das waren erstmal ganz normale Dinge, worüber ich mich bei vielen Sachen unglaublich gefreut habe, weil ich gedacht habe, weil ich es nicht habe kommen sehen. Und am Ende, wir sind gerade so ein bisschen fertig mit dem Gespräch, erzählt plötzlich die Person, bei der ich da war, wie sie eine Freundin, eine Bekannte hat, die ihr immer wieder erzählt, dass es in ihrem Haus spukt. Dort passieren gruselige Dinge. Da wurde erlebt, wie das Mädchen, Teenager, an ihrem Schreibtisch saß und einen Aufsatz geschrieben hat. Den Aufsatz hat liegen gelassen, weggegangen ist, sie wiederkam und zwei Seiten geschrieben waren. Und keiner wusste, woher kommen die. Sie hat rumgefragt und niemand im Haus war es. Dort wird in den Spiegel geschaut in diesem Haus und plötzlich sieht man, wie ein kleines Mädchen im weißen Kleid hinter einem steht. Man dreht sich um und da ist niemand. Man hört Geräusche im Nebenraum, wo eindeutig Schritte, ein Kratzen oder was auch immer da ist. Man steht auf und geht daneben an oder nach oben und dieser Raum ist komplett leer. Wir können das als Fabeln abtun. Wir können das als Legenden abtun oder als die Leute sind nicht ganz glatt. Wir könnten aber vielleicht auch den Gedanken zulassen, dass da in der geistlichen Welt was da ist, was dort wahrgenommen wird, und was uns vielleicht manches sorgen könnte. Wenn wir in die Bibel schauen, habe ich vor allen Dingen jetzt mal zwei Bibelstellen mitgebracht, die ich ganz interessant finde. Die erste aus Apostelgeschichte 8. Das ist die Geschichte, wo Philippus, der Diakon, nach Samaria geht. Er predigt das Evangelium dieser Gemeinde dort. Und es herrscht eine große Freude und die Leute nehmen es an. Da heißt es, aber ein Mann namens Simon hatte zuvor in der Stadt Zauberei getrieben und das Volk von Samaria in seinen Bann gezogen. Ja, es ist ein Bann. Ja, es ist eine Macht. Ja, es ist eine Gewalt, die davon ausgeht. Aber wir lesen in diesem Text, dass sie, nachdem sie das Evangelium vom Reich Gottes und vom Namen Jesu Christi gehört haben, ließen sie sich die Männer und Frauen taufen. Simon aber glaubte auch und hielt sich, nachdem er getauft war, beständig zu Philippus. Da kommt ein Zauberer zum Glauben. Cool. Dann kommt Petrus und Johannes. Die haben gehört, dort ist Glaube entstanden, dort ist Glaube hervorgekommen. Und er kommt und sie kommen und beten, dass der Heilige Geist auf sie fällt. Dass sie erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Und dann ist es hier spannend, Vers 18, als aber Simon sah, dass durch die Handauflegung der Apostel der Heilige Geist gegeben wurde, brachte er ihnen Geld und sprach, gebt auch mir diese Vollmacht, damit jeder, dem ich die Hände auflege, dem Heiligen Geist empfängt. Das ist ein Mann, der getauft ist, von dem die Bibel sagt, er glaubt an Jesus Christus, an die Kraft Gottes. Und er sieht etwas und er will auf menschliche, auf eine okkulte Art und Weise Verfügung über die Gabe Gottes. Das ist ein bekehrter Mensch und er handelt nach wie vor okkult. Das kriegen wir im Christsein manchmal schwer zusammen, oder? Zweite Geschichte, Lukas 13, Verse 10 bis 17. Jesus ist in der Synagoge unterwegs. Ist jetzt relativ normal zum Sabbat und lehrt dort. Und da war eine Frau und die hatte seit 18 Jahren eine Geisterkrankheit. Sie war verkrümmt und konnte sich gar nicht aufrichten. Als nun Jesus sie sah, rief er sie zu sich und sprach zu ihr: Frau, du bist erlöst von deiner Krankheit. Und er legte ihr die Hände auf und sie wurde sogleich wieder gerade und pries Gott. Der Synagogenvorsteher aber war empört darüber, dass Jesus am Sabbat heilte. Und dann das, was ich euch hier vorne angeschrieben habe. Du Heuchler, sagt dann Jesus zu diesem Synagogenvorsteher, löst nicht jeder von euch am Sabbat seinen Ochsen oder Esel von der Krippe und führt ihn zur Tränke. Diese aber, eine Tochter Abrahams, die ist wichtig, diesen Begriff Tochter Abrahams richtig zu hören. Das war keine Heiden, das war ein Gemeindemitglied in der Synagoge. Eine Tochter Abrahams, die 18 Jahre gebunden war vom Satan, die wird dort freigemacht. Von Jesus. Ja, es kann okkulte Belastung und es können Mächte der Finsternis im Leben von Christen Platz haben. Das müssen wir wissen. Und wenn wir das wissen, dann können wir dementsprechend reagieren. Und wie? Beziehungsweise noch einen Schritt dazwischen, wie kommen jetzt diese Mächte in unser Leben? Wie werden wir empfänglich dafür? Wie öffnen wir die Türen? Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Die Bibel spricht davon, im Griechischen gibt es einen Begriff, der ist Topos. Findet sich zum Beispiel in Epheser 4, Vers 26, 27, gebt nicht Raum dem Teufel. Gebt ihm nicht diesen Topos, diesen Platz, diese Möglichkeit, dort was einzunehmen. Das sagt Paulus ganz klipp und klar. Jetzt ist die Frage, wie geben wir aber dem Teufel Raum? Diesen Topos. Wie können Dinge in unser Leben kommen, die Unheil anrichten und Zerstörung bringen und uns binden? Nicht an Gott, sondern vielmehr an die Mächte der Finsternis. Erstens durch unser eigenes Tun oder Handeln. Das kann sich damit begeben, Beschäftigung mit Aberglauben, Okkultismus, Esoterik, Pornografie, Drogen, ein riesiges Thema. Wir hatten in Schwarzenberg häufig mit Drogenabhängigen zu tun. Und wenn wir für die gebetet haben, und wir haben dort Dinge gebetet und wir haben gemerkt, wie sich dort in der geistigen Welt was bewegt, dann kamen wir bis zu einem gewissen Punkt. Es sind auch Mächte gegangen. Aber immer an dem Punkt, wo es darum geht, willst du die Drogensucht loslassen oder willst du da drin bleiben? Hast du gemerkt, wenn die Leute nicht Buße getan haben, wenn sie sich nicht davon lösen wollten, dann konntest du machen, was du willst. Und die Mächte haben dir ins Gesicht gelacht, weil sie gesagt haben, wir haben hier jedes Recht zu bleiben. Oder durch einen Lebensstil der Finsternis, der gegen das Wort Gottes gerichtet ist. Und all das kann Türen, kann Fenster, kann dem Teufel Raum geben in deinem Leben. Zweites, durch das eigene Denken. Zwangsgedanken, Selbstmordgedanken. Tod und Leben stehen in der Gewalt der Zunge, heißt es in Sprüche 18, Vers 21. Durch dein Reden, durch Worte und durch Gedanken, die du zulässt, kannst du Tod und negative Gedanken in dein Leben lassen, kannst ihnen Raum geben und kannst dem Teufel Möglichkeit geben, dort zu handeln. Ein drittes, durch andere Personen. Das können Menschen sein, die dich mit zu okkulten Praktiken genommen haben, wo du gar nicht wusstest, was da passiert, aber wo du einfach mitgenommen wurdest. Meine Großmutter hat mir aus Spaß an der Freude immer mal als Kind aus der Hand gelesen. Die wusste, glaube ich, selber nicht, was die da macht. Und hatte mit Sicherheit keinen Gedanken dahinter, dass das ja okkult sein könnte. Bis ich es begriffen habe, bis ich mir mal bewusst geworden ist, und da habe ich Buße drüber getan. Und ich habe diese Mächte abgeschnitten. Ich habe gesagt, das hat keinen Platz mehr in meinem Leben. Dort kann Missbrauch geschehen sein. Dass du Missbrauch in geistlicher oder in seelischer oder in körperlicher Weise erfahren hast. Und auch dort können offene Türen gekommen sein. Türen, die aufgemacht wurden, wo der Feind sich hineingesetzt hat. Und wir müssen diese Türen schließen. Zur Freiheit hat Christus uns befreit. Das ist eine Bibelstelle, die ich sage, ich unglaublich gern. Aber wir kommen nur in diese Freiheit und das werden wir dann sehen, wie wir da rauskommen, indem wir unsere Verantwortung nehmen. Und ein viertes, es gibt Vererbung über Generationen. Im zweiten Buch Mose, in den 10 Geboten, da wisst ihr, dass es dort steht, du sollst dir keine anderen Götter neben mir machen. Nichts anbeten, was im Himmel oder was auf der Erde oder was im Wasser ist. Denn ich bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht bis in die dritte und vierte Generation, aber Segen bis in die tausendste. Es gibt Generationsflüche und die können in der Familie oder in der Verwandtschaft eben durch Aberglauben, durch okkulte Handlungen, die zu Hause gemacht wurden oder wo man hingegangen ist, hineingekommen sein. Viele Bauerngüter, auch hier in unseren Umkreisen, haben zu Hause das fünfte oder das sechste oder das siebte Buch Mose. Das ist die satanische Bibel. Dort heißt es im Vorwort, wenn man dieses Buch aufschlägt, wer dieses Buch zu Hause hat, hat den Teufel zu Hause. Und das war gang und gäbe in den Bauernhöfen hier in der Region. Schutzbriefe, die dort in Gebäude mit eingemauert wurden. Abtreibung, Mord. All das können Verbindungen, können okkulte Dinge in unser Leben bringen und können unser Leben binden. Und wir müssen dort und wir sind gerufen von der Schrift her, Buße darüber zu tun und unsere Freiheit in Anspruch zu nehmen. Und dann noch ein zweiter Punkt, durch die Verbundenheit mit dem Nationalsozialismus oder dem kommunistisch-marxistischen Geist. Und auch das geht uns direkt an. Wir sind alle, wie wir hier sitzen, manche in der ersten Form, aber manche auch in der zweiten, dritten oder in der vierten Form, haben unsere Eltern, Großeltern, Urgroßeltern, das ist diese Zeitspanne, von der die Bibel hier spricht, die waren mit diesen Dingen konfrontiert und nicht viele und nicht wenige haben mitgemacht, wenn nicht sogar alle. Väter, Urgroßväter, die selber in den Krieg gegangen sind. weil sie mussten, ohne Wenn und Aber. Und trotzdem müssen wir dort Verantwortung nehmen und Buße darüber tun. Wie viele haben in der DDR Jugendweihe machen müssen und haben in der Jugendweihe geschworen, dass es keinen Gott gibt und dass sie ihr Leben hingeben dem kommunistisch-leninistisch-marxistischen Geist. Und wer von uns hat davon schon mal Buße getan? Das ist eine Lebensübergabe, die in dieser Jugendweihe in der DDR vollzogen wurde. So eine Lebensübergabe, die wir als Christen an Jesus getan haben. Dort gilt es, Buße zu tun und diese Verbindungen zu brechen. Wie kommt man jetzt da raus? Das ist das Gute. Durch Hingabe an Jesus Christus. Alles, was wir hier tun, alles, was wir von Gott empfangen können, geschieht allein und ausschließlich aufgrund des Kreuzes und der Auferstehung Jesu. Daraus fließt alle Kraft, daraus fließt alle Vergebung. Dort ist alle Sünde getragen und dort ist alle Sünde bezahlt. Und das wird in unserem Leben offenbar, wenn wir hingehen und wenn wir Buße tun, wenn wir uns beugen, wenn wir Verantwortung nehmen, wenn wir nicht sagen, ja, ich kann doch nichts dafür. Ist egal, ob du was dafür kannst. Du bist berufen und du bist beauftragt, von der Schrift her Verantwortung zu nehmen und dich zu beugen. Und deine Hingabe an Jesus. Die Bitte um Vergebung, das demütige Anerkennen und Bekennen der eigenen Schuld. Auch die stellvertretende Buße für das, was deine Vorfahren getan haben. Verantwortung übernehmen. Und vielleicht auch Vergebung gegenüber diesen Personen, die dich da in Sachen hineingetrieben haben. Die dich mitgenommen haben zu okkulten Praktiken. Die an dir schuldig geworden sind, die dich missbraucht haben oder was auch immer. Und dort freisprechen hinein. Und das ist immer gut, wenn man es mit jemandem zusammen macht. Weil man so leicht dort nur eine halbherzige Buße zusammenbringt. Und wenn da noch jemand da ist, der sagt, stopp, du betest da noch mit rein. Und ich habe den Eindruck, das gehört dann noch mit dazu. Und dann eben diese konkrete Trennung und diese Loslösung von allem, was ich oder meine Vorfahren getan haben oder was mir oder meinen Vorfahren angetan wurde. Und dann ein Seelsorger, der die Mächte und die Geister bindet und dich loslöst und losschneidet im Namen Jesu. Der sich Verbindungen kappt und der dir den Zuspruch von Annahme und Vergebung durch das Blut Jesu, durch das Opfer Christi zuspricht. Dann ein wichtiger Schritt, die Verpflichtung, alle Gegenstände, alle Dinge, die mit diesen okkulten Dingen verbunden sind, zu vernichten. Das können CDs sein, das können Gegenstände wie Bücher sein, das kann so eine Winkekatze sein oder so ein schöner Buddha oder ähnliches. Es ist manchmal gut, mit dem Geist Gottes mal durch die Wohnung zu gehen und zu sagen, was darf denn hier raus? Kann man überrascht sein, was der Heilige Geist einem zeigt. Wir sind als Kreuz- und Querteam häufig gerufen worden und haben dort bei Leuten gebetet, weil die gemerkt haben, da ist was. Wir sind in eine Familie hineingekommen und die Frau hat gesagt, in meinem Schlafzimmer, wenn ich dort liege, habe ich immer Bedrückung, immer ganz enge Gedanken und dort ist ganz viel, wo immer Richtung Selbstmord geht. Und wir sind noch reingegangen und wir haben gebetet. Und wir haben gemerkt, dass oben in den Mosaiksteinen in der Wand ganz komische Zeichen waren. Sowas kann geistliche Atmosphäre prägen und dort können sich Mächte und Gewalten draufsetzen. Ganz viele Kirchen, auch hier im Erzgebirge, wurden von Freimaurern gebaut und wurden mit bestimmten Symbolen versehen, damit es ein Herrschaftssymbol der Freimaurerei ist. Ich kenne einen Pfarrer, der hat in Krottendorf hat er gesehen, dass dieser Altar, der dort in der Kirche steht, dass der von Freimaurerei durchzogen ist. Was hat er gemacht? So lange gebetet, bis seine Gemeindeleitung mit ihm einmütig war, diesen Altar rauszureißen. Dann haben die das Ding geistlich gereinigt und haben einen neuen Altar dort hineingebaut. In diesem Jahr, hat er gesagt, hatte er die meisten Beerdigungen in seinem ganzen Leben. Weil mit dieser Entfernung von der Finsternis aus der Kirche sind ganz viele, die vielleicht Namenschristen waren, sind gestorben. Und ich weiß nicht, ob es da nicht auch einen Zusammenhang gibt. Ich kann das sehr gut sehen. Dann Gebet um Heilung, innerlich wie äußerlich. Wir hatten ein Zeugnis jetzt in diesen Tagen. Die Annaberger machen ja viel Lobpreisabende und viel Lobpreisarbeit und auch viel Rüstzeiten, wo Jugendliche kommen. Und dort kam eine Jugendliche, deren Hand ist immer ausgefallen. Die hatte was in der Hand und dann ist sie runtergefallen, weil diese Hand dann wie tot da war. Und manchmal kam sie nach einer Woche wieder, manchmal nach 3 Wochen. Manchmal nach 3 Monaten, dann war sie plötzlich wieder da, dann konntest du sie wieder voll belasten und dann war sie wieder weg. Das Mädel kam dorthin, die haben für sie gebetet, die hat sich dort bekehrt und im Gebet, während sie für dieses Mädel gebetet haben, haben die 2 Leute, die für sie gebetet haben, Eindrücke bekommen, was sie dem Mädchen nicht gesagt haben. Die eine, die mit ihr gebetet hat, hatte das Wort Mord. Und die andere hat gesehen, eine blutige Hand mit einem Messer. Sie haben es ihr nicht gesagt. Das Mädchen ist nach Hause gegangen und kam nach 3 Monaten oder 6 Monaten wieder zu einer Rüstzeit. Und sie kommt freudestrahlend und sagt, meine Hand ist seitdem nicht einmal mehr ausgefallen. Und eine von denen, die dort mit ihr gebetet haben, hat gesagt, hat das gehört, hat sich ein bisschen mitgefreut, wusste aber gleich, als sie das sagt, aber auf dieser Rüstzeit wird sie wieder ausfallen. Und es ist passiert. Die Hand war ausgefallen. Und dann kam das Mädel in die Seelsorge und dann hat sie gesagt, ich habe jetzt auf dieser Rüstzeit nochmal richtig verstanden, was Jesus für mich getan hat. Ich will mich nochmal bekehren. Ich will meine Bekehrung nochmal erneuern. Und nachdem sie dort mit ihr gebetet haben, haben sie dann mit ihr auch dieses Ding noch gebetet und haben gesagt, du musst Buße tun über diese und jene Sachen. Das war 1994. Von dem Tag an ist ihre Hand nie wieder ausgefallen. Es gibt Mächte, es gibt Bindungen, die auch manches blockieren. Und wir dürfen, wenn solche Sachen gereinigt wurden, um Gebet, um Heilung beten, innerlich wie äußerlich. Gebet um Erfüllung mit dem Heiligen Geist ist das Nächste. Diese Dinge, die rausgeschmissen werden, müssen ersetzt werden. Im Lukas-Evangelium heißt es mal, da ist jemand frei geworden und dieses Haus ist geschmückt und leer und dann gehen diese Mächte an unruhige Plätze und stromern umher und dann kommen sie zurück und sehen, das Haus ist leer. Wenn das Haus, dieses Lebenshaus nicht gefüllt wird mit was Gutem, wenn dort nicht der Heilige Geist einzieht, sagt uns die Bibel, kommen die Mächte in 7-facher Stärke zurück. Und es wird Ärger mit den Personen werden. Es braucht die Erfüllung mit dem Geist Gottes. Und dann ein weiterer Aspekt ist der Hinweis auf die Bedeutung von Gemeinschaft, von Gemeinde, von Verbundenheit im Glauben mit anderen und Jesus. Wir sind nicht alleine gestellt, wir brauchen die anderen. Wir brauchen ihren Zuspruch, wir brauchen dieses Wort der Vergebung. Wir brauchen das Gebet, wir brauchen dieses Miteinander unterwegs sein und stehen. Das sind die Schritte. Und dann, als letztes, da war noch eins. Identität als Kind Gottes annehmen. Und wir sind berufen. Die Bibel sagt, man widersteht dem Teufel und er wird vor euch fliehen. Wir sind gerufen, uns nicht als kleine Kirchenmäuse irgendwo zu verstecken, sondern unseren Standpunkt einzunehmen und zu sagen, bis hierhin und nicht weiter. Und ich widerstehe dieser Macht der Finsternis. Warum? Weil Jesus dafür bezahlt hat und weil wir erhoben wurden über jede Macht der Finsternis. Aber das ist ein Stand, den wir einnehmen müssen. Der wird uns durch das Kreuz Jesu geschenkt. Aber wenn wir nicht den Weg gehen, den ich euch gerade gezeigt habe, dann haben wir dort eine leere Autorität, die keine Kraft in sich behält. Diese Autorität kommt, wenn wir diese Wege gehen und unsere Verantwortung in den kleinen Schritten einnehmen und dann den Kampf aufnehmen und annehmen. Ich möchte mit uns jetzt, bevor wir dann das Abendmahlslied singen, dann will ich mit euch das apostolische Glaubensbekenntnis sprechen. So, jetzt wird ein Schuh draus. Ich möchte mit uns genau diesen Standpunkt heute an diesem Tag machen. dass wir uns hinstellen. Ich bitte euch dann wirklich aufzustehen. Ich glaube, das kann ich euch für die paar Minuten zumuten. Und dass wir bekennen vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Wer das nicht bekennen will, der muss das nicht machen. Selbstverständlich, ne? Aber ich möchte uns einladen. Weil das ist der erste Schritt, dass wir ein klares Bekenntnis abstellen, zu wem gehören wir. Und wem wollen wir folgen. Und dann wird es heute so sein, dass wir danach Abendmahl feiern. Und dann hinten raus zu werden wir eine Lobpreis, eine Gebetszeit haben. Und dort werde ich uns in verschiedene Themen hineinführen, wo wir reagieren auf das, was heute an diesem Tag auch immer wieder in der geistlichen Welt stattfindet, indem wir im Gebet dort eintreten. Wir sind berufen als Priester und Könige. Wir sind berufen als heilige Priesterschaft. Und dort sind wir berufen, einen Stand zu nehmen und zu beten für unsere Familien, zu beten für das, was um uns passiert und uns dort sichtbar zu machen. Lasst uns aufstehen, lasst uns unseren Glauben bekennen und lasst uns diesen Standpunkt nehmen, zu wem wir gehören, um wem wir glauben. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wir wollen das Lied singen, was uns zum Abendmahl hinführt, dann wollen wir Abendmahl feiern. Und wir wollen Abendmahl feiern genau unter diesem Punkt, dass wir allein aufgrund dessen leben, was Christus für uns getan hat. Dass darin unsere Existenz ist, dass darin alles ist, was wir brauchen und nötig haben. Und dass wir uns das zusprechen lassen. Und vielleicht muss ja der eine oder andere hat jetzt noch gemerkt, hey, hier muss ich noch Buße tun. Dann nehmt dieses Lied und tut dort Buße. Nehmt diese Verantwortung. Wenn ihr merkt, dass ihr jemanden braucht, der mit euch betet, dann wendet euch entweder zu dem, der neben euch sitzt, oder kommt hier vor und lasst uns beten. Und lasst uns dort hineintreten in das Erbe, was Gott uns gegeben hat.